Ich lese uns den letzten Teil der Ostergeschichte noch einmal vor, nach Johannes 20, die Verse 11 bis 18 nach der Basisbibel. Jesus zeigt sich Maria aus Magdala. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich zu ihm um und sagte auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihnen von mir aus: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte, was er zu ihr gesagt hatte. Der Herr ist auferstanden. Das hätte Maria an diesem Ostermorgen noch nicht sagen können, als sie beim Grab von Jesus angekommen war. Der Evangelist Johannes erzählt, Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Sie war Jesus gefolgt. Sie hatte ihn sterben sehen. Und sie hatte gesehen, wie die Soldaten Jesus nach seinem Tod in dieses Grab hineingelegt hatten und den Stein davor gerollt hatten. Und jetzt stand sie vor diesem Grab. Und sie wusste, jetzt ist es vorbei. Der Tod frisst alles auf. Erst das Leben von Jesus, dann ihre Beziehung zu ihm und die Beziehung der anderen zu Jesus. Ja, in der Erinnerung, wie man so schön sagt, würde Jesus in ihrem Herzen weiterleben. Und sie erinnerte sich, wie er sie geheilt hat und damit zurück in das gesellschaftliche Leben geholt hatte. Die gemeinsamen Mahlzeiten, die vertrauten Gespräche, all das hatte ihr gut getan. Die Geschichten, die Jesus erzählt hatte und seine Wunder, die würde sie nie vergessen. Ja, in ihrem Herzen würde Jesus weiterleben. Aber ihr war auch bewusst, es ist vorbei. Und in ein paar Jahren, da wird keiner mehr von diesem Nazarener reden. Traurig und verzweifelt steht sie an diesem Ostermorgen vor diesem Grab. Aber dann, als sie sich in dieses Grab beugt, da passiert etwas Seltsames. Da sitzen zwei Engel, einer am Kopfende und einer am Fußende, dort, wo Jesus gelegen hatte. Und einer fragte Maria: Frau, warum weinst du? Frau, warum weinst du? Ist es nicht eine komische Frage in so einer Situation? Hätte man nicht ein bisschen mehr Mitgefühl von den Engeln erwarten können? Da weint jemand vor einem Grab. Ja, warum soll man da nicht weinen? Was könnte der Grund dafür sein? Maria weint, weil die Brutalität des Todes und die Folgen sie umgehauen haben. Wir wissen ja nicht viel von Maria Magdalena, aber wir merken, diese Situation war hart und sie war verzweifelt. Auf diesen Jesus aus Nazareth hatte sie doch ihr Leben gesetzt. Er war das Fundament ihres Lebens. Und sie war sich sicher, er ist etwas Besonderes. Er hatte sie träumen lassen von einer anderen Welt, wie er vom himmlischen Vater erzählte, wie er von einem Gott erzählt, der sich für ihr Leben und für unser Leben interessiert, von einem Gott, dem es nicht um das Einhalten von Regeln geht, sondern um Beziehung. Von einem Gott, der Menschen eine zweite Chance gibt. Das hatte sie fasziniert. Darauf hatte sie ihr Leben gesetzt, auf diesen Jesus. Und mit ihm war sie nach Jerusalem gekommen, obwohl Jesus sie alle gewarnt hat. Er hatte ihnen gesagt, wie lebensgefährlich es in Jerusalem werden wird. Alles hatte sie miterlebt. Selbst als die Jünger sich schon längst verkrochen hatten, da stand diese Maria noch in der Nähe des Kreuzes. Aber dort musste sie mit ansehen, wie ihr Held erstickte und elendig verreckte. Und spätestens hier vor dem Grab wird ihr klar, es ist vorbei. Sie hat auf den Falschen gesetzt. Jesus ist tot. Und nach wird alles vernichtet, wofür Jesus stand. Seine Jünger hatten sich schon aus dem Staub gemacht, seine engsten Freunde. Und es war klar, diese Jesus-Bewegung ist vorbei. Bald wird sich keiner mehr an diesen Rabbi aus Galiläa erinnern. Das hat Maria den Boden unter den Füßen weggezogen. Ihr Lebensfundament war zerbröckelt. Und deswegen weint sie. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Dass euch der Boden unter den Füßen weggerissen wird? Dass ihr den Eindruck habt, mein Lebensfundament bröckelt nur in sich so zusammen? Dieses Gefühl zu haben, jetzt ist alles aus. Ich habe auf das Falsche gesetzt. Dass man sich fragt, habe ich die richtige Ausbildung, das richtige Studium gemacht? Will ich mein Leben wirklich dieser Aufgabe widmen? Oder gingen da Türen zu, privat und beruflich, auf die ich doch so meine Hoffnung gesetzt hatte? Und schmerzhaft wird es ja immer dann, wenn die Skepsis gegenüber Menschen ausbreitet, die mir nahe sind, die ich lieb gewonnen habe. Wenn man sich fragt, war diese Beziehung, war diese Freundschaft wirklich so eine gute Idee? Trägt sie langfristig? Kann ich auf diese Beziehung, auf diese Freundschaft mein Leben bauen? Und wie ist es denn, wenn Beziehungen, wenn Freundschaften kaputt gehen? Wenn ich einsehen muss, darauf konnte ich nicht bauen. Und das sind doch die Fundamente unseres Lebens, gemeinsam mit dem, woran wir glauben. Das ist das, was uns ausmacht, wofür wir stehen. Marion und ich, wir haben im Studium den einen oder anderen auch gesehen, der zumindest für eine Zeit lang seine christlichen Fundamente schon auf dem Friedhof gesehen hat. Wo auf einmal ein einfacher Glaube auf eine wissenschaftliche Theologie getroffen ist. Und plötzlich waren Glaube und Theologie Gegensätze und man ist ins Schwimmen geraten. Und manch einer hat sich gefragt, wie passt das eigentlich alles noch zusammen? Vielleicht war in diesem Moment auch das Gefühl, wie bei Maria, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Und ich weiß auch nicht, wo ihr gerade so in eurem Glauben steht, wie es euch, was es mit euch macht.
Andreas, Entschuldigung, aber ich muss dich an dieser Stelle unterbrechen.
Okay.
Warum verbreitest du gerade so eine depressive Stimmung? Wir feiern heute Ostern. Karfreitag ist vorbei.
Das stimmt. Und wir feiern ja auch heute Ostern. Aber ich glaube, das hat doch auch mit all dem zu tun. Nicht unbedingt mit depressiver Stimmung. Aber die Frage nach den Fundamenten des Lebens, diese Frage steckt doch auch in Ostern drin. Und ich bin mir sicher, bei jedem kommt von uns im Leben dieser Maria Magdalena-Moment, dass der Tod alles vernichtet, was uns wertvoll ist, was wir uns im Leben aufgebaut haben. Und wir erleben doch jetzt schon in dieser Corona-Zeit im Kleinen, wie schwer das ist, wenn Beziehungen und Freundschaften, Begegnungen nur eingeschränkt stattfinden können. Und irgendwann zerbricht auch die beste Partnerschaft, die beste Freundschaft. Spätestens dann, wenn der Partner und der Freund stirbt. Und auch die größten Erfolge, seien sie doch privat oder beruflich, ein paar Jahre nach unserem Leben, fragt danach doch keiner mehr. Der Tod macht alles zunichte. Unser Leben, unsere Gesundheit, unser Wissen, unsere Macht, unseren Reichtum, nichts, wirklich gar nichts bleibt von dem verschont.
Aber dann schau doch mal bitte etwas genauer in diesen Bibeltext hinein. Denn mitten in Marias Trauer spricht Jesus sie an. Und Jesus fragt sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte in dem Moment, es ist der Gärtner, der sie anspricht. Darum sagt sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wohin, ich möchte ihn zurückholen. Und in dem Moment spricht Jesus Maria an und sagt: Maria. Jesus kennt Marias Namen. Auch nach seinem Tod ist sie nicht vergessen. Und als er sie beim Namen nennt, da verändert sich Marias Welt. Sie spürt, das Fundament ist sicher. Alles macht wieder Sinn, denn Jesus ist auferstanden, er lebt.
Das stimmt, Marion. Und diese Wendung kommt jetzt für die meisten von uns ja ganz überraschend. Da kann ich im ersten Teil ja noch so viel vom Tod reden, von dem, was alles wegbricht. Und doch weiß doch im Grunde jeder von euch, dass die Wendung kommt. Ihr wisst, am Ende steht die Auferstehung. Der Sieg von Jesus über den Tod. Wenn man sich eins im Ostergottesdienst sicher sein kann, dann dessen. Das ist noch sicherer wie das Amen am Ende des Gebets. Aber ist das vielleicht auch ein Grund, warum viele Leute zum Beispiel lieber Fußball schauen, als am Ostersonntag sich einen Gottesdienst anzusehen? Weil eben die Spannung fehlt, das Ergebnis steht schon fest. Wenn man samstags nachmittags um 17.20 Uhr wissen will, wie Fußball ausgegangen ist, dann schaut man am Videotext und dann ist man entweder sehr erfreut, weil sein Team gewonnen hat, oder man ist traurig und enttäuscht, weil das Ergebnis nicht dem entsprochen hat, was man sich erhofft hat. Das ist bei uns im Gottesdienst anders. Wir feiern wie auf Knopfdruck jeden Sonntag, Jahr für Jahr, Woche für Woche, immer denselben einen Sieg. Immer noch die Sache mit der Auferstehung. Und das seit 2000 Jahren. Ist da nicht irgendwie klar, dass mit der Zeit auch der Reiz mal verloren geht? Mario und ich, wir haben euch als Pfälzer, als fröhliche und heimatverbundene Menschen kennengelernt. Aber selbst ihr lebensfrohen und heimatverbundenen Pfälzer feiert nicht mehr die deutschen Meisterschaften vom 1. FC Kaiserslautern von 1951, 1953 und 1993. Und selbst die letzte deutsche Meisterschaft von 1998, die juckt heute keinen mehr. Selbst euch nicht. Und momentan muss man ja sagen, ist auch beim 1. FC Kaiserslautern ja eher Karfreitagsstimmung angesagt als Osterfreude. Und andere Vereine werden mittlerweile in Deutschland auch zu Recht gefeiert. Wieso feiern wir aber als Gemeinde Woche für Woche und Jahr für Jahr diesen selben alten Sieg?
Weil der Sieg von Jesus über den Tod nie übertroffen wurde, bis heute nicht und auch in Zukunft nicht. Jesus hat den Tod besiegt und das darf uns dieses sichere Fundament sein.
Versteht mich nicht falsch. Der Tod macht aber trotzdem keinen Halt vor den Menschen, die Jesus beim Namen gerufen hat. Auch nicht vor ihren Familien, vor ihren Beziehungen, vor ihrer Gesundheit, vor ihrer Karriere und vor ihrer Leistung. Ja, oder was auch sonst noch immer Wert hat in unserem Leben. Und auch der Tod ist doch für uns als Christen immer noch schmerzhaft und traurig.
Da hast du recht. Und das stimmt komplett. Aber Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das gilt. Und das darf uns in unserem Leben Halt, Zuversicht und Trost geben. Und genau deshalb feiern wir seinen Sieg über den Tod. Jahr für Jahr in jedem Gottesdienst und ganz besonders an Ostern.
Das stimmt. Und das gibt uns auch eine berechtigte Hoffnung. Aber so möchte ich auch fragen, ist nicht dieses ganze Gerede vom beim Namen gerufen, vom Sieg über den Tod, nicht auch schwierig? Übersehen wir nicht im Vergleich zum Fußball einen entscheidenden Punkt?
Welchen denn?
Wenn ich samstags um 17.20 Uhr im Videotext nachschaue, wie der Sport ausgegangen ist, wie das Ergebnis beim Fußball aussieht, dann weiß ich ganz genau, wer gewonnen und wer verloren hat. Das lässt sich überprüfen und dann kann ich auch entsprechend darauf reagieren, ob ich feiere oder ob ich sage, nee, jetzt will ich mal eine Woche vom Fußball nichts hören. Das lässt sich überprüfen. Und genau da macht uns die Auferstehung doch einen gewaltigen Strich durch unsere Rechnung. Wer garantiert uns denn, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass wir nicht den größten Fake News aller Zeiten aufgesessen sind? Ich finde, das ist eine wichtige Frage und da hängt ja wirklich viel dran. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das alles, was wir hier machen, totaler Quatsch. Was bringt dann unser Tun hier in der Stadtmission? Was bringt dann ein lebendiger Jesus, ein lebendiger Glaube, wenn Jesus tot ist? Und ich finde, diese Frage müssen wir klären. Und das ist gar nicht so einfach, denn das ist ja eine Situation, die fast 2000 Jahre her ist. Und die können wir nicht mal eben klären. Wir können auch nichts beweisen. Damals gab es keine Smartphones, keine Tablets, keine Kameras, kein Internet. Maria hat uns nichts aufgenommen, hat uns nichts bildlich hinterlassen.
Und doch gibt es Hinweise, die die Auferstehung glaubhaft bezeugen. Denn es ist ganz spannend, wie dieser Predigttext endet. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählt ihnen, was Jesus ihr mit auf den Weg gegeben hat, was sie weitergeben soll. Sie ist die erste Zeugin der Auferstehung und dazu eine Frau. Für eine erfundene Geschichte wäre eine Frau als Zeugin zur damaligen Zeit nicht passend gewesen. Denn die Worte einer Frau galten in der Antike nicht viel oder besser gesagt gar nichts. Für eine glaubwürdige Geschichte hätte sich eine Frau als Kronzeugin nie und nimmer passend gemacht. Und später fällt auf, dass die Jünger sich nicht mehr versteckten, sondern dass sie Feuer und Flamme für Jesus sind. Sie sind sogar bereit, für ihren Glauben zu sterben. Und das tut man nicht für eine nette Idee, an dessen Wahrheit man selbst nicht glaubt. Sowas tut man nur, wenn man den kennt, der den Tod besiegt hat und wirklich auferstanden ist. Oder nehmen wir Paulus, der vom gefürchteten Christenverfolger zum Missionar wird. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, da nennt er ganz viele Zeugen, denen der auferstandene Jesus begegnet ist. Und Paulus sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht hin und befragt diese Leute. Wenn das alles Quatsch gewesen wäre, dann hätten die Römer die Christen ganz schnell auffliegen lassen können. Sie hätten einfach nur den Leichnam von Jesus holen sollen oder können und schon wäre der ganze Spuk vorbei gewesen. Und wenn einer Jesus geklaut hätte, warum hätten andere dann sagen sollen, wir haben ihn gesehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Botschaft vom auferstandenen Jesus verbreitet sich immer weiter. Erst in Jerusalem, dann in Antiochien und dann über die ganze Welt. Und sie tut es auch heute noch. Beweisen können wir das nicht. Aber auch heute noch ist Jesus erfahrbar in unserem Leben, weil er da ist, an unserer Seite ist und mit uns durch dieses Leben geht. Durch das Schöne, das wir erleben, aber auch durch das Schwere und das Dunkle, das zu unserem Leben dazugehört. Und wenn unser Leben hier auf der Erde endet, dann ist es nicht vorbei. Jesus hat den Tod besiegt und er möchte den Himmel mit dir. Das darf unser Fundament in unserem Leben sein. Und deswegen dürfen wir heute feiern und fröhlich und gemeinsam bekennen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.